NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kund. Heute tauchen wir in Ihrer Redezeit ein in die Tiefen der Meere, insbesondere die der Ostsee. Wir fragen am Vorabend des Freitags, bei vielen ist das ja der Wochentag, an dem Fisch gegessen wird, essen wir eigentlich zu viel Fisch? Es geht um den Streit um die Fangquoten. Die kostenlose Servicetelefonnummer zum Mitreden ist wie immer die 08000 44 17 77 08000 44 17 77. Frage heute, essen wir zu viel Fisch? Der Streit um die Fangquoten. Die EU hat ja mal wieder was entschieden, diesmal nicht länderübergreifend, sondern über alle Wellen der Ostsee hinweg. Fischer dürfen im kommenden Jahr demnach deutlich weniger Dorsch aus der Ostsee ziehen als noch in diesem Jahr. Im Westen sinkt die Fangmenge um 56%, in der östlichen Ostsee um 25%. So hieß es zumindest Anfang der Woche aus dem EU-Fischereiministerium. 56% weniger im Westen, 25% weniger im Osten. Lange wurde über diese neue Verordnung gestritten. Grund, die Küstenfischer, die fürchten um ihre Existenz und Wissenschaftler fürchten um die Existenz vom Dorsch. Wir fragen heute mal, wie konnte es eigentlich so weit kommen? Essen wir vielleicht zu viel und auch zu wahllos Fisch? Achten wir zu wenig auf die Herkunft dieser Delikatessen aus der Tiefe?
Wir achten schon darauf, dass das eben nach diesen Siegeln ist und nach diesem zertifizierten Fischfang funktioniert oder dass wir regional einkaufen. Also eine Forelle oder so tut es ja auch.
Grundsätzlich ist ja Dorsch und Kabeljau derselbe Fisch. Und man unterscheidet nur zwischen Jungfischen und Altfischen oder auch sprachgebrauchlich, wo er halt gefangen wird.
Ich würde versuchen, auf einen anderen Fisch auszuweichen. Andere, die nicht so gefährdet sind, die gezüchtet werden und so weiter.
Man möchte sich natürlich nicht dadurch krank machen, indem man da mit Antibiotika gefütterten Fisch dann isst. Ne?
Ich esse gerne Fisch, aber ich bemühe mich natürlich, darauf zu achten, dass die erstens aus zertifizierten Fang sind und zweitens auch Fische, von denen man weiß, dass deren Bestand nicht gefährdet ist.
Wenn man sieht, wie der Fisch da an der Küste verkauft wird, vom Fließband weg, ich weiß nicht, früher haben wir auch nicht jeden Tag morgens, mittags, abends Fisch gegessen.
Die Natur muss sich erholen, aber der Fischer muss ja auch irgendwas verdienen.
Das ist ein Problem, aber für die Fische ist es auch ein Problem. Ne? Es werden einfach viel zu viele gefangen.
Für die Fischer, die auf den Kabeljaufang angewiesen sind, ist die Situation wahrscheinlich nicht so positiv, weil die natürlich dann auf der Strecke bleiben. Weil die müssen ja dann auch ein Ausweichprodukt haben, was sie dann fangen können. Und das ist gar nicht so einfach in dem Bereich.
Erste Meinungen zu unserem heutigen Thema. Essen wir zu viel Fisch? Es geht um den Streit um die Fangquote, eingesammelt von Thomas Christes. Und wenn Sie auch eine Meinung zum Thema haben, wenn Sie Fragen stellen wollen, wenn Sie Anregungen geben wollen, dann rufen Sie uns gerne an. Die kostenlose Servicetelefonnummer in der Redezeit ist die 08000 44 17 77 08000 44 17 77. Essen wir zu viel Fisch? Der Streit um die Fangquote, der ja in diesen Tagen nochmal aufgeflammt ist angesichts der EU-Entscheidung. Till Backhaus ist Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz in Mecklenburg-Vorpommern. Schönen guten Abend, Herr Backhaus.
Ja, guten Abend.
Ja, Sie haben vorweg schon gesagt, als Vertreter von Mecklenburg-Vorpommern, die 88%, die ursprünglich mal gefordert sind an Senkung, viel zu viel. Auch der Privat-, der Hobbyangler sollte doch nochmal so 10 Dorsche pro Tag fangen dürfen. Nun sind es 56 für die Küstenfischer geworden, 5 für die Hobbyangler. Sind Sie mit diesem Ergebnis zufrieden? Nutzt das was?
Also grundsätzlich ist es ja so, wir haben es mit einem hochwertvollen Lebensmittel zu tun, das an sich viel zu gering bezahlt wird. Das ist ein Thema für mich. Zum Zweiten, wir arbeiten in einem sensiblen Bereich. Die Ostsee als das schönste und kleinste Binnenmeer der Welt war ja gerade auch in den letzten Jahren auf dem Weg zur Gesundung. Ich war glücklich darüber, dass wir endlich einen Mehrjahresplan haben, wo wir die Ressource vernünftig gesteuert auch bewirtschaften wollten. Und nun nehmen wir zur Kenntnis, ein Jahrgang ist scheinbar ausgefallen. Der 15er, des 2015er Jahrgang scheint nicht in der Form da zu sein, wie wir uns das gewünscht haben.
Also kein Nachwuchs bei den Fischern.
Kein Nachwuchs, keine Rekrutierung, kein Nachwuchs. Und das macht uns natürlich alle nervös. Leider hat es die Wissenschaft bis heute nicht erklären können, was die Ursachen dafür sind. Und ich glaube, wenn man tief verwurzelt ist, und ich bin das im Lande, dann müssen wir natürlich neben der Ökonomie, der Ökologie auch eine soziale Komponente bedenken. Wenn man bedenkt, Mecklenburg-Vorpommern hatte zur Wende exakt 1.368 Fischereiunternehmen. Und wir haben im Haupterwerb heute noch 250. Dann haben wir mehr als 80% unserer Kapazitäten abgebaut. Das heißt, wir fischen nicht mehr und auch nicht in der Form, wie manche das glauben, sondern wir haben eine kleine, handwerklich angepasste Kutter- und Küstenfischerei, die auch neben dem wirtschaftlichen Erfolg natürlich auch einen touristischen Hintergrund hat. Wenn der Kutter und die Möwen hinterherfliegend nicht mehr einläuft in die Häfen, dann wird das für unsere Küste sicherlich ein großer Verlust. Und deswegen ist das ein Kompromiss. Das ganze Leben ist ja ein Kompromiss. Und ich glaube auch, dass die Wissenschaft der ICES, da bin ich gespannt, was wir heute von der Wissenschaft hören, der hat ja selber auch erklärt, und zwar der Vertreter Deutschlands, dass der Kompromiss doch akzeptabel ist. Darüber bin ich froh. Und ich bin mir sicher, dass das Ökosystem Ostsee, wenn wir es vernünftig behandeln, es hat ja auch Szenarien beim Hering gegeben. Der Hering sei nicht da, hat die Wissenschaft gesagt. Mit einmal kamen wir wieder Hering und die Quote steigt um 8%. Ich bin mir sicher, das ökologische System der Ostsee hat auch durch den zusätzlichen Eintritt von Nordseewasser. 2015 haben wir zusätzliche Wassermengen bekommen. Und die Erfahrung zeigt, in den letzten Jahrhunderten, wenn die Ostsee frisches Nordseewasser bekommt und dann gibt es gute nachfolgende Jahrgänge. Ich drücke uns allen den Daumen, aber ich will auch abschließend zunächst nochmal sagen, Deutschland hat ja nur 21% des gesamten Anteils der Quote, der Dorschquote. Die Dänen, die wollten maximal 20% absenken. Dass man sich da durchgesetzt hat, dass wir bei 56% gelandet sind, ist, glaube ich, auch ein Beitrag zur Gesundung der Dorschbestände. Und ich bin da fest davon überzeugt, bin auch gespannt, was Herr Schmidt uns als Fischereivertreter sagen wird. Ich bin davon überzeugt, dass die Bio-Laichermasse als solches vorhanden ist. Wir müssen jetzt mit der Wissenschaft darüber reden, wie wir hier weiterkommen.
Wir wollen uns nicht zu sehr in Fachbegriffen ergehen, aber Bio-Laichermasse sind im Grunde die Fische, die demnächst gebären könnten oder also laichen könnten und neue Fische.
Die Eltern. Okay.
Dr. Rainer Fröses, Meeresbiologe am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Guten Abend, Herr Dr. Fröse.
Schönen guten Abend.
Können Sie uns aus wissenschaftlicher Sicht mal sagen, woran liegt das eigentlich, dass wir so wenig Dorsche haben? Ist es so, dass tatsächlich da ganze Generationen ausgefallen sind? Aus welchen Gründen ist das dann so?
Ja, wir haben ein Problem mit dem Dorsch und das Problem ist leider Politik gemacht, muss ich so deutlich sagen.
Na.
Wir haben die Bestandserfassung des Internationalen Rats für Meeresforschung, die liegt mir vor, die kann man sich angucken. Daraus geht eindeutig hervor, dass in den letzten Jahrzehnten der Fischereidruck etwa 3, 4, 5 Mal höher war als das maximale nachhaltige Maß. Und wenn man das so hoch ansetzt, dann treibt man die Bestandsgröße runter. Wir erhöhen die Sterblichkeit drastisch, also überleben weniger Tiere, der Bestand schrumpft, wir haben weniger große Tiere. Und das hat 2009 dazu geführt, dass der Bestand außerhalb sicherer Grenzen gefallen ist. Er hat nur ungefähr 15% der Größe, die er hätte ohne Fischerei. Und dann ist trotzdem der Fischereidruck nicht gesenkt worden, sondern weiter so hoch geblieben. Weiter wurde weit mehr rausgenommen, als der Bestand überhaupt liefern konnte. Wenn der Bestand so klein ist, dann gibt es eine 50% Wahrscheinlichkeit, dass die Rekrutierung ausfällt. Seit 2009 haben wir diese Wahrscheinlichkeit und jetzt ist der Fall eingetreten. Ist also keine Überraschung, ist auch nicht von der Natur gemacht, es ist rein hausgemacht, weil der Fischereidruck viel zu hoch war.
Es sind auch keine anderen Umstände, die ja umweltbedingt sind. Wir hören ja auch mal wieder, dass zum Beispiel die Meere nicht mehr sauber sind, dass auch gerade durch die Plastiktüten unheimlich viel los ist. Also ist das nicht auch ein Grund, warum möglicherweise der Dorsch sich nicht mehr so vermehrt, wie er das mal gemacht hat?
Das stimmt im Östlichen, aber wir reden ja im Augenblick über den westlichen Dorschbestand. Da sehe ich das nicht. Die westliche Ostsee hat mehr Sauerstoff, hat nicht die tiefen Becken, hat die Probleme nicht wie die östliche Ostsee. Der hungert auch bei uns nicht, der Dorsch, wie es im Osten der Fall ist. Das ist ein anderes Thema, über das man reden kann. Hier ist das wirklich hausgemacht. Und wie gesagt, seit Jahren hat man also die Fangmengen wesentlich höher angesetzt, als die Wissenschaft empfohlen hat. Und man hat sie auch höher angesetzt, als das, was die Fischer überhaupt ausfischen konnten. Also seit etwa auch 8, 9 Jahren sind die erlaubten Fänge höher als das, was die Fischer am Ende des Jahres fangen konnten. Die konnten ihre Quoten gar nicht ausfischen.
Fangen konnten oder fangen wollten?
Ich will mich nicht über Worte streiten. Fakt ist, die offiziellen Zahlen des Internationalen Rats für Meeresforschung zeigen, dass die Fischer weniger rausgenommen haben, als von der Politik erlaubt wurde.
Okay.
Es gab also gar keine Begrenzung der Fangmenge.
Kai-Arne Schmidt ist Fischer, Geschäftsführer der Kutterfischzentrale in Cuxhaven, liegt natürlich an der Nordsee, aber seine Kutter fahren oder die von den Kolleginnen und Kollegen fahren auch in der Ostsee. Deswegen ist er heute natürlich auch ein profunder Kenner der Szene. Kai-Arne Schmidt, auch Ihnen guten Abend, per Telefon zugeschaltet heute.
Guten Abend.
Ja, haben Sie tatsächlich in den letzten Jahren überfischt und trotzdem Ihre Quoten letztlich nicht ausgenutzt?
Also wir haben sicherlich nicht überfischt. Was er vorher gesagt, stimmt. Wir haben die Quoten nicht ausgefischt. Wir haben sie deshalb nicht ausgefischt. Das hängt damit zusammen, was Herr Backhaus gesagt hat, weil die Fischer keinen auskömmlichen Preis für ihre Ware bekommen haben. Und dann macht das keinen wirtschaftlichen Sinn, den Dorsch zu befischen, um am Ende des Tages damit kein Geld zu verdienen. Das heißt also, wir haben gar nicht die Quoten genutzt. Und damit kann man natürlich auch wieder die Frage stellen, ob wir dadurch tatsächlich so extrem die Bestände dezimiert haben. Also wenn ich mir die Bio-Laichermasse, also sprich den Elternbestand angucke, der ist auf relativ stabilem Niveau geblieben. Der hat nicht großartig abgenommen in den letzten Jahren. Wir haben auch das Beispiel in der Nordsee schon mal gehabt. Da sollte auch ein Fangstopp kommen 2006, weil angeblich der Kabeljau aussterben sollte. Mhm. Man hat sich moderate Quotenabsenkungen beschlossen und jetzt stellen wir fest, dass 2016 wir fast auf diesem MSY-Niveau sind, nämlich diese 160.000 Tonnen. Wir kommen von 44. Und ich stelle mir die Frage, warum soll das nicht mit der Ostsee genauso klappen? Das Entscheidende ist eben, dass eben die Jungtiere nicht da sind, diese 7 bis 10 Zentimeter oder 12 Zentimeter Dorsche, und die fangen wir gar nicht. Also das heißt, wir können diesen Nachwuchsjahrgang gar nicht befischen, weil unsere Netze viel zu groß sind. Da würde da keine Dorsch gleich wieder durchrutschen.
Also Sie haben schon bestimmte Netze, mit denen diese sogenannten Jungfische, die später Eltern werden können, gar nicht gefangen werden können und dann weiter zur Leiche bereit liegen.
Ganz schwimmen. Genau. Also wir fangen mit 120 mm Netz. Da bleiben Dorsche drin, die 35 cm und größer sind.
Wenn Sie bisher Ihre Quoten gar nicht ausgenutzt haben, sind Sie dann mit diesen 56%, die Sie jetzt noch fischen dürfen, oder die Senkung, sind Sie damit dann eigentlich zufrieden? Sagen Sie, okay, kratzt uns eigentlich nicht?
Natürlich, also bei aller Liebe, 56% weniger, das kann jeder Verbraucher ja nachvollziehen. Wenn Sie morgen als Redakteur 56% weniger Gehalt bekommen, dann werden Sie auch nicht Hurra rufen. Das Entscheidende, was wir einfach sagen, wir können das nicht nachvollziehen, weil, wie gesagt, wir diesen Jungdorsch nicht fischen. Wir müssen da auf den ICES, sprich den Wissenschaftlern, vertrauen. Was uns so ein bisschen stutzig macht, letztes Jahr hat ICES empfohlen, 12.000 Tonnen fangen zu dürfen in 16. Und wenn wir diese 12.000 Tonnen fangen, dann würden wir in 17 eine Laicherbiomasse von 40.000 Tonnen haben. Das hat die Wissenschaft mit ihren Modellen errechnet. Ein Jahr später stellen wir fest, die Rechnerei ist irgendwie in die Hose gegangen, aus welchen Gründen auch immer. Und man ist weit, weit von den 40.000 Tonnen entfernt. Und das ist eben das Problem, dass wir davon abhängig sind, was die Wissenschaft mit ihren Computermodellen sozusagen hochrechnet. Wir fahren jeden Tag raus und sehen sozusagen die Wirklichkeit. Und die Forscher, ja, die machen ihre Surveys, also ihre Beprobung 2-3 Mal im Jahr. Und dann wird der große Computer angeschmissen.
In der Tat eine Frage, die ich gleich nochmal anschließen möchte, bevor wir unsere ersten Hörer haben. Wir haben schon einige in der Leitung. Wenn Sie mit diskutieren wollen über das Thema, essen wir zu viel Fisch? Es geht um den Streit um die Fangquote. 08000 44 17 77 ist die kostenlose Telefonnummer, unter der wir natürlich gerne Ihre Meinung entgegennehmen. Aber in der Tat, Rainer Fröser als Meeresbiologe am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Wie messen Sie eigentlich diese Bestände? Also ich stelle mir mal vor, da ist unheimlich viel los in so einem Meer. Da schwimmen alle möglichen Fische durcheinander. Wie können Sie feststellen, dass da nun gerade so viele Dorsche sind oder beziehungsweise so wenig Dorsche sind?
Also Herr Schmidt hat das richtig angesprochen. Wir machen Forschungsfahrten Ende des Jahres und Anfang des Jahres. Und da wird mit standardisierten Geräten an zufälligen Stationen in bestimmter Geschwindigkeit, in bestimmte halbe Stunde etwa geschleppt und das dann voll ausgezählt. Und wenn man das zufällig macht, dann kann man das hochrechnen und kriegt dann eine Schätzung, wie viel etwa da gewesen wären, wenn man das ganze Gebiet beprobt hätte. Die Fischer finden das immer lustig, dass wir auch an Stellen fischen, wo sie wissen, dass keine Fische sind. Aber das ist eben diese Methode. Die Fischer fahren zu den Stellen, wo sie wissen, dass die letzten Fische sind, aber dadurch kann man keine Bestandsabschätzung machen. Wir kennen ja alle den Zusammenbruch des Kabeljaus vor Neufundland. Da hat man auch die Fischerei gesagt, ist alles in Ordnung, wir fangen ganz super. Aber die Bestände sind immer kleiner geworden, haben sich zusammengezogen, waren zum Schluss nur noch an einer Stelle, die hat man leer gefischt. Und erst als die weg war, haben die Fischer gemerkt, dass man ein Problem hatte. Also man muss das schon anders machen. Ja, es stimmt, die Berechnung, die wir machen, haben hohe Unsicherheiten, auch weil die Forschungsfahrten begrenzt sind. Wir können nicht unendlich viele Stationen machen. Man müsste mehr haben, um bessere Daten zu kriegen. Das kostet dann aber wieder. Also auch eine Kostenfrage. Und es gehen natürlich auch die Fänge ein. Auch die, da hängen wir davon ab, dass die Fänge richtig berichtet werden. Wir haben zum Beispiel nur Schätzungen von den Anglerfängen. Wir haben nur Schätzungen von den Teilzeitfischern. Wahrscheinlich sind das Unterschätzungen. Und wenn die Zahlen nicht stimmen, ja, dann stimmen auch die Modelle im Endeffekt nicht.
Also sind doch ziemlich viele Variablen da drin, die man nicht so richtig fassen kann.
Das ist genau richtig. Aber deswegen müsste man auch extra vorsichtig sein. Und im Augenblick haben wir das genaue Gegenteil gemacht. Ich will mal deutlich sagen, man kann keinen Kompromiss mit der Natur schließen. Kompromiss ist ja beide, zwei Parteien einigen sich, dass man sich in gewisser Weise verhalten will, sodass irgendwas daraus erfolgt. Okay, wir haben jetzt beschlossen, dass wir im nächsten Jahr doppelt so viel fangen wollen, wie die Wissenschaft gesagt hat, dass der Bestand hergibt. Die Natur, was ist denn jetzt ihr Beitrag? Die wird ja sich nicht an irgendwas halten. Wir wissen noch gar nicht, wie der Nachwuchs nächstes Jahr sein wird. Wir kennen noch nicht den Nachwuchs nächstes Jahr. Wir wissen aber schon, dass der Laicherbestand im Jahr 2018, das sind nämlich jetzt die Jungdorsche, die einjährigen dieses Jahr, laichen mit 3 Jahren 2018 ab, dass die extrem klein sein werden, dass wir da wieder ein Riesenproblem haben werden. Deshalb war mein Vorschlag, dass man darüber nachdenken müsste, jetzt im Grunde den Bestand so zu schützen, dass wir sicher sind, dass wir ihn auch in 2018 und 2019 und 2020 noch haben.
Also möglicherweise ein Aussetzen des Dorschfangs für 1 bis 2 Jahre, dafür natürlich möglicherweise auch Ausgleichszahlungen, genau, die ja von politischer Seite durchaus auch ins Gespräch gebracht worden sind. Wir wollen das heute nochmal diskutieren und vor allen Dingen auch mit unseren Hörerinnen und Hörern, also mit Ihnen am Radio jetzt gerade, wenn Sie Lust haben mitzudiskutieren. Essen wir zu viel Fisch, ist die Frage heute. Es geht um den Streit, um die Fangquote. Die EU hat da ja neue Fangquoten Anfang der Woche für den Dorsch zumindest verkündet, für die Ostsee zunächst mal. Nordsee ist dann auch bald dran. Wir wollen das mit Ihnen diskutieren. 08000 44 77 08000 44 1777, da können Sie kostenlos anrufen, Ihre Meinung zum Thema sagen, vielleicht auch Ihre Fragen stellen. Vielleicht ist es ja auch tatsächlich so, dass Sie sagen, ja, Fisch ist eigentlich wirklich was Besonderes und es wird in unserer, ja, manchmal etwas oberflächlichen Welt einfach zu schnell und vor allen Dingen zu günstig verkauft und in zu großen Mengen verkauft, sodass wir da vielleicht ganz so ein bisschen den besonderen Flair des Fisches verloren haben. 08000 44 1777, das wäre die kostenlose Servicetelefonnummer, unter der wir gerne Ihre Anrufe entgegennehmen. Andreas Sommers aus Hennstedt-Ulzburg ist am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Kuhn. Ich freue mich. Guten Abend auch an die Experten.
Ja.
Also ich bin schon der Meinung, dass wir zu viel Fisch essen. Mhm. Und ich meine damit jetzt nicht den schönen Kabeljau, den ich beim guten Fischhändler bekomme, sondern all die Fischstäbchen, Schlemmerfilets und was es da sonst so alles gibt. Und ich bin der Meinung, die Küstenfischerei, das ist so eine Sache, aber die im großen Maßstab industriell gefischten Fischbestände sind das eigentliche Problem, weil die den Markt so dermaßen überschwemmen und billig anbieten. Ich finde, hier sollte der Staat so ein bisschen seine Lenkungsfunktion nutzen und schlicht und einfach Steuern erheben. Das heißt, dort, wo Fisch im großen Maßstab billig gefischt wird, Steuern zu erheben und die dann vielleicht im kleinen Bereich, wo die Küstenfischerei sozusagen die Delikatesse fischt, zu unterstützen.
Mhm. Interessante Anregung, vielen Dank nach Hennstedt-Ulzburg zu Andreas Sommers. Wir haben auch noch eine E-Mail bekommen von Müsel Schindler aus Bremen. Er oder sie schreibt, erstens, die kleinen Fischereibetriebe sind nicht das Hauptproblem, sondern die riesigen Fabrikfischflotten. Wir essen nicht zu viel Fisch, wir kaufen ihn leider an der falschen Stelle beim Discounter. Und zweitens, wenn durch Veränderungen in der Zivilisation und Umwelt Berufe aussterben, ist das nicht so schlimm, sondern normal. Ja, Till Backhaus als Minister, Sie sind ja eben ein Stück weit angesprochen worden. Gibt es Möglichkeiten, sagen wir mal, diesen Großfischbetrieb, den es ja neben diesen Küstenfischern, die diese Romantik auch ausstrahlen, auch gibt, die in irgendeiner Form mit höheren Abgaben so ein bisschen zu regulieren?
Also das eine ist, wir sind im globalen Markt und ich bin schon der Auffassung, wenn wir insgesamt uns anschauen, wie viel Fisch essen wir in Deutschland, dann liegen wir bei rund 16 Kilo pro Einwohner. Da sind wir auch aufgrund der Gesundheitswirkung des Fisches noch nicht da, wo wir eigentlich hin sollten. Wir sollten wirklich einmal die Woche Fisch essen, weil es ein hochdiätisches und sehr wertvolles Lebensmittel ist. Aber wir haben ein Grundsatzproblem, da gebe ich den Hörern recht, die sagen, Fisch ist einfach zu billig. Und dieses Quotensystem oder auch diese Diskussion, die wir jetzt haben, dass wir plötzlich immer dieses Hin und Her schwanken. Heute ist der Bestand angeblich wirklich massiv gefährdet. Ich glaube das auch, was die Wissenschaft sagt, aber nicht alles, was da gesagt wird, glaube ich. Und auf der anderen Seite, ein Jahr später beim Hering, nehmen wir zur Kenntnis, dass wir die Quote wieder anheben. Das ist natürlich ein Signal an den Lebensmitteleinzelhandel, jetzt die Preise runterzudrücken. Gucken wir uns doch mal den Dorsch an. Wie wird der heute vermarktet, Herr Schmidt? Wir liegen irgendwo bei gut einem Euro, das Kilogramm Dorsch. Frisch.
Knapp über einen Euro, ja.
Das ist ein, also nicht akzeptabel. Ein Euro, ich sag's nochmal. Hm. Oder wir haben beim Hering, sind wir das Kilogramm Ostseehering in bester Qualität. Da liegen wir beim Rohstoff bei um die 35, 36 Cent. Das ist zum Glück angestiegen. Aber beim Dorsch sind wir seit 1990, wir haben mal eine Phase gehabt, 2002, da lagen wir bei 2,50 Euro. Wenn wir da wieder hinkämen, Herr Fröde, dann wären wir natürlich auch ein ganzes Ende weiter. Und der andere Punkt ist, das will ich auch ausdrücklich sagen, ich hatte ja auch die Idee zu sagen, lasst uns jetzt mal für ein Jahr die Fischerei, in Klammern, die Dorschfischerei in der westlichen Ostsee aussetzen. Wir geben den Fischern einen vernünftigen Ausgleich, einen finanziellen Ausgleich, damit sie das überstehen, die vor allen Dingen eine Perspektive haben. Und auf der anderen Seite versuchen wir mit ihnen gemeinsam nach Lösungen zu suchen, wie wir auch eine Marke Ostsee-Dorsch zu einer wirklich hochwertigen Marke weiterzuentwickeln. Ich glaube, über solche Dinge müssen wir weiter nachdenken. Und ich betone nochmal, ich glaube, Deutschland ist nicht das Problem. Denn nochmal, wir sind nur mit 21% an dem Dorschfang beteiligt. Und unsere kleine Kutter- und Küstenfischerei, gerade in unserem Land, ist ein strukturbestimmender Zweig, den wir unbedingt erhalten wollen. Und deswegen muss jetzt Geld auf den Tisch, weil, das hat Herr Schmidt ja auch schon angedeutet, wenn Sie sich vorstellen, wir alle als Hörerinnen und Hörer, als Verbraucher und Verbraucher, wir würden plötzlich 56% weniger Einkommen erhalten. Das ist nicht durchhaltbar. Ich bin in einem direkten Kontakt mit dem Bundesminister und wir werden auf jeden Fall 4 bis 6 Millionen Euro jetzt hier bereitstellen. Und das geht um die zeitweilige Stilllegung. Es geht auch um zusätzliche Kapazitäten rauszunehmen, also Abwrackprämien zu zahlen.
Ja, aber damit sind ja dann auch weniger Fischer unterwegs, wenn die Abwrackprämien zahlen. Nicht? Dann haben wir ja mittelfristig doch das Problem, dass wir keine romantischen Schiffe mehr vor der Ostsee oder der Nordsee
das
haben.
Das ist genau das Problem. Ostsee. Und wenn wir uns die Altersstruktur unserer Fischer ansehen, dann nehme ich das auch mit ganz großer Sorge zur Kenntnis. Mhm. Das ist hier wirklich ein Zweig und da ist die Wissenschaft immer schnell dabei, Entschuldigung, ja, die ist immer schnell dabei zu sagen, die Politik reagiert hier nicht. Wir haben auch eine soziale Verantwortung dafür, dass ein Wirtschaftszweig auch für die Zukunft gewappnet ist.
Okay, Kai Arne Schmidt ist ja nun Fischer, Kutterfischer. Macht Ihnen eigentlich Ihr Beruf noch Spaß? Und wenn Sie an Nachwuchs denken, können Sie dem empfehlen, Kutterfischer zu werden? Oder sagen Sie, diese ganzen bürokratischen Regelungen, diese ständig wechselnden Quoten, die machen einen ja doch verrückt. Man will eigentlich rausfahren, frischen Wind haben, Fische fangen und verkaufen, aber geht gar nicht so einfach.
Also die Bürokratie nimmt schon mehr und mehr zu, aber das hat nicht nur was mit Fangregelung zu tun, das hat was mit Sicherheit zu tun, das hat was mit TÜV zu tun. Auch die Schiffe müssen wie so ein PKW alle 2 Jahre zum TÜV. Wir haben eine relativ alte Flotte in Deutschland, gerade in der Ostsee sind die Betriebe ja meistens zwischen 8 und 12 Meter. Also nicht, dass der Verbraucher denkt, da rennen jetzt irgendwelche großen Vollfroster, schwimmen darum. Das sind also alles Familienbetriebe, wo ein, zwei Menschen drauf arbeiten. Die fahren morgens draußen, sind abends wieder drin, also sie sind noch nicht wochenlang auf der See. Also der Beruf des Fischers ist schon, ich glaube, schon ein toller Beruf. Aber du musst eben Fischer sein wollen. Ich sage immer, das kannst du nicht lernen, weil wie gesagt, bei Wind und Wetter draußen, wenn es stürmt, dann ziehen wir sozusagen erstmal den Gartenzaun zu, damit er nicht umkippt und draußen sind Leute auf See. Das sollte man auch nicht immer vergessen. Also von daher, das ist schon ein harter Beruf. Und wie gesagt, da musst du halt die Lust mitbringen, Beruf, sage ich ja Berufung, also es ist kein Job. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das Fischerei Zukunft hat, weil es ein super Nahrungsmittel ist, das Beste, was wir kriegen können. Der Mensch fummelt da nicht rein, das ist wild, in Wildnis aufwachsender Fisch, super gesund. Wir essen relativ wenig, wie Herr Bakos da schon sagte, die Portugiesen, die Spanier essen 30, 40, 50 Kilo im Jahr Fisch, also ich glaube nicht, dass die Bundesrepublik Deutschland sich massiv daran beteiligt, dass weltweit die Fischbestände runtergehen. Und man darf auch nicht vergessen, dass wir in Europa über 60% aus Drittländern den Fisch importieren. Also der meiste Fisch wird ja gar nicht in Europa gefangen, sondern wird importiert.
Unser Thema heute in der Redezeit. Essen wir zu viel Fisch? Der Streit um die Fangquote, wenn Sie mitdiskutieren wollen, die Redezeit, Ihre Sendung. Zur Meinung sagen, Fragen stellen. 08000441777 ist die kostenlose Telefonnummer, unter der wir gerne Ihre Anrufe entgegennehmen. Jörn Bormann aus Hamburg ist jetzt am Telefon. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Interessiert höre ich gerne zu. Ich muss aber voranstellen, dass ich nach wie vor der Meinung bin, dass man die Fischerei schützen muss. Aber es gibt Alternativen, um den Leuten, den Fischern an Land oder wo immer auch, Geld in die Kasse zu spielen, und zwar über Algenzucht. Und zwar, dass man Algenfarmen im Wasser aufbaut, Seetang zum Beispiel, um damit Biomasse zu produzieren, die auch wieder Geld bringt. Und ich weiß also zum Beispiel von Saudi-Arabien, dass dort riesengroße Algenfarmen, Seetangfarmen aufgebaut worden sind, und die produzieren im Jahr zum Beispiel bis zu 30.000 Tonnen Algen. Und das Zeug geht vorzugsweise nach BASF in Ludwigshafen. Aha. Und ich bin seit 10 Jahren zugange, na, 8 Jahre sind es mittlerweile, auch in der Ostsee. Ich habe da mal eine Metapher entwickelt, das heißt die Wiederherstellung der Durchsichtigkeit des Ostseewassers. Bin mit verschiedenen Ministerien da auch zugange und habe also auch Kontakte nach Norwegen und auch nach Portugal, die sagen, ja, bring uns Konzepte, dass wir uns in der Ostsee tummeln können, nämlich Seetang aufzubauen. Das heißt also, dass die Fischer umschalten können, trotzdem, dass sie da noch Geld verdienen, obwohl vielleicht die Fangquoten reduziert werden. Und das ist ein Thema, Herr Backhaus müsste das eigentlich wissen. Ich bin mit seinem Ministerium auch zugange. Und insofern geht es mir darum, jetzt mal ganz konkret die Nutzung, die Sendung hier zu nutzen, um das nochmal vorzutragen. Wie gesagt, Alternativen zum Fischfang. Fischfang muss geschützt werden, Logo klar. Ostsee wieder sauber zu machen, aber den Leuten, den Fischern, eben mal unter Umständen Geld in die Kasse zu spülen. Das ist mein Thema.
Gut, Till Backhaus, vielleicht eine ganz kurze Erwiderung oder Ergänzung zu dem, was wir gerade von Herrn Bormann gehört haben. Wenn es geht, ganz kurz, weil wir haben wirklich einige Hörer in der Leitung.
Ja, sehr gerne. Also das Thema ist ein Thema. Ich glaube, dass wir auch in der das ganze Thema Aquakultur ist ja in Deutschland, Europa in den letzten Jahrzehnten stiefmütterlich behandelt worden. Dazu gehört auch Wissenschaft und Forschung oder das Thema Aquaponing. Wir sind die Ersten in Deutschland, die sich dieses Themas ganz massiv gewidmet haben. Und ich wünsche mir sehr, dass mit den Fischern zusammen nach Alternativen gesucht werden. Und auch die Algenproduktion ist ein Zukunftsmarkt. Wir haben ja vor der Küste, das weiß der Hörer ja auch, auch Riffe mittlerweile installiert, wo wir Rotalgen züchten. Und auch das Projekt, das er selber anstrebt, ist hochinteressant. Ich glaube, dass die Natur, und da bin ich, glaube ich, auch sehr klar mit Herrn Fröse auf einer Meinung, die Natur hat uns noch einige Möglichkeiten angeboten, die müssen wir bloß weiter nutzen. Mhm. Und dazu brauchen wir Wissenschaft, Forschung, und wir brauchen Zukunftsinvestitionen.
Rainer Fröse, vielleicht auch noch eine Ergänzung von Ihnen als Meeresbiologe.
Ich als Wissenschaftler habe natürlich ein paar Probleme, dass also Sachen nicht ganz so gesehen werden, wie ich das vielleicht sehen würde. Der Bestand ist einfach zu klein. Der muss ungefähr halb so groß sein, wie er ohne Fischerei wäre. Dann kann man Fänge haben, die ungefähr 3-4 Mal höher sind, als was wir jetzt haben. Und dann ist auch die Nachwuchsschwankung lange nicht so groß, wie sie jetzt ist. Wir haben den Bestand in einem Bereich, wo der extrem gefährdet ist. Und das wird auch ganz eindeutig vom ICES so gezeigt. Und das ist auch die offizielle Definition. Er ist außerhalb sicherer biologischer Grenzen, und zwar nicht ein bisschen, sondern weit.
Sie reden jetzt wieder vom Dorsch.
Ich spreche vom Dorsch in der westlichen Ostsee. Also ich bin dafür, dass wir Fisch essen. Fisch ist gesund. Wenn wir Fischbestände richtig bewirtschaften, können wir mehr Fisch essen.
Also das können wir denn aber nicht den Dorsch, der ja offensichtlich in der östlichen Ostsee verstärkt vorkommen, können wir dem nicht sozusagen irgendwas anbieten, damit er sagt, ich schwimme jetzt in die westliche Ostsee und siedle mich da an, weil das scheint ja offensichtlich ein geteiltes Problem in der Ostsee
zu sein. Ja, das ist auch richtig. Wir haben auch Besucher aus dem Osten, die finden dann ja nicht genug zu fressen. Die kommen also hier rüber und das tun sie regelmäßig. Die mischen sich auch in dem östlichen, westlichen Ostsee, also westlich von Bornholm. Ja. Ich will es nicht zu kompliziert machen, nördlich von Rügen, mischen die sich jedes Jahr. Aber die Salzgehalte sind sehr verschieden in der Ostsee, und die aus dem Osten können bei uns nicht ableichen. Das heißt, wenn wir unseren lokalen Bestand hier kaputt machen, dann wird der nicht schnell wieder ersetzt werden durch Einwanderer aus dem Osten oder aus dem Norden, weil die an andere Salzgehalte angepasst sind. Ah. Die Eier würden hier entweder am Boden liegen oder an der Oberfläche treiben, aber nicht in der richtigen Tiefe.
Kann man Dorsche nicht züchten vielleicht auch, um dem sozusagen ein bisschen künstlich auf den Weg zu bringen?
Das ist immer so ein Thema mit der Aquakultur. Ich finde auch Algenproduktion wunderbar. Ich finde auch Muschelproduktion an Seilen und sowas ganz wunderbar. Das ist alles gut. Alles, wo nicht zugefüttert werden muss, ist gut. Sobald wir zufüttern, haben wir Riesenprobleme. Man muss unter anderem Fische zufüttern, um Fischfleisch zu produzieren. Und das ist ein Nettogeschäft. Mit anderen Worten, man muss mehr Fisch reinwerfen, als man dann wieder rausbekommt. Das ist also keine Lösung des Problems und man hat jede Menge Umweltprobleme. Also ohne Zufüttern Aquakultur im Meer, ja. Mit Zufüttern Riesenproblem.
Gut. Thomas Schroth aus Hamburg am Telefon. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend an die Runde. Ein Teil meiner Frage ist soeben schon beantwortet worden. Und ich habe eine Frage, die sehr ketzerisch ist oder sich anhört, aber ernst gemeint ist. Die Weltbevölkerung steigt seit ewigen Zeiten und kein Mensch würde auf die Idee kommen zu sagen, wir müssen uns ernähren, indem wir Bären sammeln und das Fleisch, was wir haben, mit Pfeil und Bogen erlegen. Funktioniert nicht. Also wir haben kultivierten Ackerbau, wir haben Viehzucht und so weiter. Ist überhaupt Fischzucht, ist das vielleicht sogar die einzige Möglichkeit für die Zukunft? Denn man kann nicht ewig jagen. Irgendwann, egal wie man reguliert, irgendwann wird es nicht mehr funktionieren. Das heißt, ob der einzige Ausweg vielleicht tatsächlich nur die Fischzucht ist. Vielleicht nicht in den nächsten 5 Jahren, aber in den nächsten 20, 50, 100 Jahren.
Hm. Ja, Till Backhaus vielleicht nochmal die Frage. Ich glaube, Sie haben ja in Mecklenburg-Vorpommern schon mal so ein Stück weit experimentiert mit der Zucht von Dorschen oder von anderen Fischen.
Ja, genau, das ist so. Wir hatten 2004 angefangen, auch mit der Kommission darüber zu reden, ob es nicht Sinn macht, ein Dorschzentrum zu entwickeln, mit dem Ziel, gerade auch für die westliche Ostsee, ein Zentrum zu errichten, um künstlich Fische zu vermehren. Das ist ja kein Problem heute, sie heranwachsen zu lassen auf so 5-6 Zentimeter und sie dann praktisch in die Natur zurückzugeben. Ja, das war eine lange Diskussion und genau das, was Herr Fröse sagt, da bin ich auch gegen die Wand gelaufen. Die Kommission hat damals erklärt, leider, immer noch leider, das würde ja auch nur das Ziel bedeuten, dass man den Fischern eine Perspektive erlaubt. Ich war da auf einem ganz anderen Weg. Ich wollte beides erreichen, dass wir auf der einen Seite natürlich Erträge ermöglichen und auf der anderen Seite aber auch die genetische Ressource schützen. Vielleicht waren wir zu früh und zu schnell und auf der anderen Seite gebe ich dem Hörer eben auch recht. Auch das weiß Herr Fröse ja sehr genau und Herr Schmidt sowieso. Das Thema Aquakultur weltweit ist der am stärksten wachsende Markt, weil alle wissen, unsere Weltmeere sind zum Teil überfischt und wir müssen nach Alternativen suchen. Und auch wir in Mecklenburg-Vorpommern haben hier eine Professur an der Universität Rostock, Kiel hat auch eine, sodass wir hier in Kooperation an dem Thema arbeiten. Und ich glaube, dass das Thema Aquakultur oder Aquaponing, also sowohl Fische als auch Pflanzen zu produzieren in einem geschlossenen System, dass das eine gute Perspektive sein kann, denn es geht um eine hochwertige Lebensmittelversorgung und Eiweiß auch in der Form, wenn wir heute Fisch produzieren, ja, 1 Kilogramm Futter, damit produzieren wir 800 Gramm Fleisch. Hochwertiges Fleisch, da kann kein anderes tierisches Produkt mithalten. Kein Geflügel, kein Rind, kein Schwein. Ja, und deswegen glaube ich schon, dass man Fisch auch in der Zukunft in geschlossenen Systemen sehr gut produzieren sollte, auch aufgrund der Umweltstandards und der Sozialstandards, die wir in Deutschland haben.
Also, ja, Herr Fröse. Ich habe damit große Probleme, ehrlich gesagt.
Das war klar.
Also, wenn wir unsere Meere wirklich vernünftig bewirtschaften, dann brauchen wir keine Aquakultur in den Meeren. An Land sieht das anders aus, aber das ist ja nicht unser Thema heute. Wir sprechen von Marikultur, also die Haltung von Raubfischen in Käfigen in Meeren ist meines Erachtens großer Unsinn.
Davon habe ich auch nicht gesprochen.
Ja, es klang so ein bisschen so, aber... Es gibt ja Tuna-Mestanlagen und so weiter und so weiter. Da muss man 20 Mal so viel Fische reinwerfen, wie man an Zuwachs rauskommt.
Geht in Deutschland nicht. Machen wir nicht.
Okay, aber lass uns doch darauf einigen, dass wir die Fischbestände wieder aufbauen wollen. Wenn wir das tun, dann haben wir mehr Fischer. Dann haben die nicht so ein mickriges Einkommen wie jetzt, sondern... Also, ich will es mal andersrum aufbauen. In Australien, in den USA hat man die Fischerei vernünftig reformiert. Dort haben die Fischer Gewinnspann von etwa 40% ihrer Kosten. Also bei uns liegt das so immer so null, die überleben gerade. Und die zahlen außerdem die Forschung da und die zahlen die Infrastruktur. Wie geht das? Die haben ihre Bestände wieder aufgebaut. Von großen Beständen kann man große Fänge mit ganz wenig Aufwand holen, weil viele Fische im Wasser sind. Ich muss nicht mehr mit Riesengeräten den ganzen Boden umflügen, um da ein paar Fische zu fangen. Ich kann mit relativ schonenden Maßnahmen sehr gute Fänge, sehr kostengünstig haben.
Aber das machen wir doch hier gar nicht.
Nein, wir bauen die Bestände nicht auf. Das ist der Problem. Seit 20 Jahren nehmen wir 4 bis 5 Mal mehr raus als den maximalen nachhaltigen Wert. Und das ist das Problem. Da muss man ran.
Wir in unserem Land nicht.
Herr Prösel, eine Frage nochmal an Sie jetzt als Meeresbiologe. Wie würden Sie denn die Bestände jetzt wieder aufbauen? Also würden Sie sagen, wir müssen mal 3 Jahre ganz verzichten? Oder und dann müssten natürlich die Fischer wahrscheinlich wirklich Ausgleichsquoten bekommen oder Ausgleichsgelder bekommen. Ist das eine Möglichkeit, die Meere wieder ein bisschen mit Dorsch oder mit anderen Fischen aufzufüllen, sage ich jetzt mal, die vielleicht auch ähnlich bedroht sind? Oder also wie kriegen wir es hin?
Ich will es einfach darstellen. Bei den meisten, und die meisten unserer Fische wachsen sehr schnell. Die verdoppeln ihr Gewicht fast jedes Jahr. Ein bisschen weniger, aber fast. Und die meisten Bestände, die jetzt viel zu klein sind, kann man in 3, 4, 5 Jahren wieder aufbauen. Schon nach 1 bis 2 Jahren, also man müsste, das Erste, was man machen müsste, ist ungefähr die Fänge halbieren. Ich spreche jetzt nicht von unserem westlichen Dorsch, ich spreche von anderen, die noch zu klein sind. Okay, für 1, 2 Jahre und dann mit Ausgleichszahlung. Also die Verluste der Fischer werden ausgeglichen. Danach, nach den 2 Jahren, kann man genauso viel fangen wie vorher. Danach kann man jedes Jahr den Fang erhöhen, so um 20-30%, bis man den nahe an dem Betrag ist, den die Bestände liefern können.
Okay.
Okay, das wäre also eine Win-Win-Situation. Man muss relativ kurz überbrücken, 1 bis 2 Jahre. Danach gibt es genauso viel wie vorher. Danach gibt es jedes Jahr mehr. Bis man den Betrag hat, der vielleicht 2-mal, 3-mal höher sein kann als das, was wir jetzt bei diesen völlig erschöpften Beständen haben.
Darf ich die Frage gleich weitergeben an Kai-Arne Schmidt? Mhm. Als Kutterfischer, Geschäftsführer der Kutterfischzentrale in Cuxhaven, wären Sie mit solchen Lösungen, wären Sie damit einverstanden, könnten Sie sich damit arrangieren, dass Sie sagen, okay, wir machen 2 Jahre mal bei Dorsch Pause, kriegen diese Verluste, die wir dadurch natürlich haben, ersetzt, auf welcher Ebene auch immer, um dann wieder in volleren Meeren fischen zu können?
Also das ist für mich, also würde ich sehr weit hergeholt. Also wenn wir jetzt 2 Jahre überhaupt nicht fischen sollten, dann gibt es 2 Jahre lang keinen Dorsch, dann gibt es keine Infrastruktur mehr an Land, dann gibt es auch keine Besatzung mehr, die nach 2 Jahren wiederkommt und sagt, okay, Kapitän, ich fahre mit dir mit, weil dann so hat er sich einen anderen Job gesucht. Der Verbraucher sucht sich ein Alternativprodukt und dann den Dorsch da wieder in die Kette wieder einzupflegen, das halte ich als mehr als unwahrscheinlich, denn wie gesagt, der Namensvetter der Kabeljau, den gibt es reichlich in der Barentssee, über 800.000 Tonnen, der Kabeljau in der Nordsee, die Biomasse steigt. Also es ist ja noch nicht so, dass es kein Weißfischmeere gibt. Also von daher glaube ich eher, dann brauchen wir in 2 Jahren gar nicht mehr anfangen. Die Frage, die ich mir stelle, wir dramatisieren jetzt ja, es gibt keinen Dorsch mehr, der Dorsch stirbt aus. Also ich glaube, jeder seriöse Wissenschaftler wird niemals behaupten, dass der Dorsch ausstirbt. Das gibt wieder eine Fluktuation, mal mehr, mal weniger. Mein Punkt ist, Hering geht nach oben. Scholle wird um 100% nach oben gesetzt. 100%, man muss sich mal die Sprünge mal vergegenwärtigen. Sprotte war der Advice um 40% nach oben. Also die Flunder ist mehr und mehr in der Ostsee. Der einzige Fisch, der ein Problem hat, ist der Dorsch. Und es gibt genug Nahrung da. Also der Dorsch könnte sich kugelrund fressen, auf gut Deutsch gesagt. Macht er aber nicht. Er geht nicht auf die Sprottenbestände. Deswegen steigt ja die Sprotte, weil der Räuber ihn nicht sozusagen auf natürliche Weise um die Ecke bringt. Das sind Fragen, die wir an der Wissenschaft stellen, und da kriegen wir keine Antworten drauf.
Ja. Oh, doch, doch. Ich habe hier noch eine E-Mail bekommen von Katharina Boos aus Hamburg. Die schreibt, ähnliches reicht es denn, fragt sie, den Dorsch durch eine Fangquote zu schützen oder müssen wir nicht darauf achten, dass er wiederum selbst genug zum Fangen hat, also das Problem eines zu hohen Beifangs lösen und nicht Frische mit abfischen, die dann manchmal tot wieder ins Meer geworfen werden. Wird möglicherweise sozusagen die Nahrung des Dorsches auch zu sehr gefischt?
Das ist ganz genau richtig. Wir sprechen ja immer gerne vom ökosystembasierten Fischereimanagement. Das heißt, man muss das System als Ganzes betrachten. Man kann nicht gleichzeitig die Beutefische und die Räuber massiv befischen. Internationale Schätzungen sagen, also man müsste etwa die Beutefische nur halb so stark befischen, wie der Bestand normalerweise aushalten könnte, damit genügend da ist, wenn man für die Räuber. Okay, also bei uns ist das allerdings nicht der Fall und die Sprotte, wir sprechen das gerade an, die Hauptnahrung des Dorsches ist Hering, Sprotte und Bodenorganismen. Und der östliche Dorsch, der sich immer durch wundersame Zusammenfügung mehrerer Sachen erholt hat, also geringere Fänge, guten Sauerstoffeinstrom, gute Rekrutierung, kam alles in einem Jahr zusammen. Und die Fänge wurden nicht schnell genug angehoben, also hat er sich ganz gut erholt, fand er nämlich genug zu fressen. Warum? Weil am Boden er nicht fressen kann, weil wir da Sauerstoffmangel haben, weil die Sprotte sehr stark befischt wird und eigentlich nur noch nördlicher von seinem Verbreitungsgebiet vorkommt und weil der Hering auch sehr stark runterbefischt wird. Und also deswegen, da liefen gestern in den Tagesthemen abends Bilder von den Dorschen, das sind ja so Hungernagel, die da rumschwimmen, der sieht ja gar nicht aus wie ein richtiger Dorsch, den kann man ja auch nicht vermarkten, da ist ja nichts dran, weil die nichts zu fressen finden. Das ist im Osten. Bei uns ist richtig, die können hier gut am Boden fressen. Sprotte kommt bei uns ja fast auch nicht mehr vor. Hering geht es ein bisschen besser. Den Plattfischen geht es ganz gut. Vielleicht auch, weil ihr Nahrungskonkurrent am Boden, wo der Dorsch ja auch frisst, im Augenblick in so schwach vertreten ist. Also die Plattfische nehmen zu, da könnten die Fische weitermachen. Und ich stimme auch zu, also ich bin nicht dafür, die Fischerei ganz zu schließen. Die Fischer müssen weitermachen, so oder so, aus den Gründen, die genannt worden sind. Aber der Dorsch muss tatsächlich sehr geschont werden, weil ich sehr große Sorgen habe, dass wir den westlichen Bestand hier verlieren können. Und da müssen wir irgendwas tun. Und den Vorschlag von Herrn Backhaus am Anfang fand ich eigentlich sehr gut, dass man sich nochmal zusammensetzt, dass man auch guckt. Wir haben ja jetzt, jeder Fischer hat eine Quote, die er mit seinem Boot fangen darf. Man könnte, da die Fänge jetzt aus meiner Sicht zu hoch angesetzt sind, solche Quote auskaufen, auszahlen. Die Fischer sind also finanziell dabei, die können sich dann auch weiter ja an Fischerei auf Hering und auf Plattfische machen und ein bisschen ruhiger fahren, ihr Boot überholen und dann geht das ja in zwei Jahren, hoffentlich wieder los mit einem gesunden Bestand, mit dann auch steigenden Fängen, wenn man es denn richtig macht.
Okay, nochmal die Frage an Kai Arne Schmidt, der ja Fischer ist. Also könnten Sie sich noch vorstellen, Sie haben ja gerade eigentlich schon gesagt, geht natürlich nicht, aber wenn man sie ein bisschen ruhiger angehen lassen und dann sich ums Boot kümmern, wie wir gerade gehört haben von Herrn Dr. Fröse, keine Alternative, oder?
Keine Alternative, weil der Markt dann weg ist.
Am Telefon Kurt Mahler aus Wischhafen. Guten Abend.
Schönen guten Abend. Ja, ich wollte nur eins zu sagen. Dorsch und Kabeljau sind ja Seewasserfische. Der erwachsene Dorsch, der kann zwar auch im Süßwasser leben, aber die Eier, die müssen im Seewasser ausgebrütet werden. Und dafür müssen die Flachwassermulden in der Ostsee mit Seewasser gefüllt werden. Das passiert durch starke Weststürme und die gibt es nicht mehr. Der Wetterbericht sagt uns jeden Monat einmal, es gibt keine Westströmung mehr, nur noch Nord-Süd-Ströme. Und das liegt daran, weil die Corioliskraft ausgebremst wird. Das geschieht durch Windkraftwerke und die brauchen wir, um die Atomkraftwerke stillzulegen. Das wollte ich damit sagen. Das hängt, also die Windkraftwerke sind kein Segen, die sind für die Fischer ein Fluch.
Till Backhaus, als Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz in Mecklenburg-Vorpommern. Da kommen zwei Dinge zusammen, die sich ökologisch offensichtlich nicht vertragen. Ist das so?
Also auch da.
Sie sind ja auch Umweltminister. Ja, sind mit den Windkraftwerken auch mit
ja, da habe ich auch so meine Probleme mit. Das weiß man auch im Lande. Und ich habe auch verhindert, dass noch größere Windeignungsgebiete in der Ostsee, auch in den sensiblen Bereichen, wenn wir mal Insel Rügen oder auch an anderen Stellen vorm Darß uns ansehen, dann haben wir das verhindert mit Erfolg. Und ich glaube auch da, Herr Fröse, wir brauchen da mehr Wissenschaft und Forschung, welche Wirkung auch diese Windeignungsgebiete tatsächlich auf die Flora, Fauna insgesamt haben. Das werden wir jetzt auch machen. Und da bin ich auch davon überzeugt, dass wir da neue Erkenntnisse bekommen. Das Zweite ist, den Teil haben wir noch gar nicht angesprochen. Zum ersten Mal wird es in diesem Jahr oder im kommenden Jahr ja auch dazu führen, dass die Angler mit an diesen Prozess herangeführt werden. Und ich halte das schon für wichtig, auch hier nochmal zu sagen, das macht einem alles keinen Spaß, aber ich glaube, dass man auch als Anglerverband und als passionierter Angler erkennen muss, wenn es der Ressource nicht so gut geht, dann muss auch hier ein Beitrag geleistet werden. Und ich bitte hier um Verständnis, dass wir hier auch eine Reduzierung vornehmen. Ich hatte ja, Sie hatten ja auch in der Anmoderation gesagt, ich hatte von 10 Dorschen am Tag gesprochen, am Tag. Jetzt ist dabei rausgekommen zwischen 3 und 5, je nachdem, in welcher Phase man angeln geht. Das hat natürlich auch Konsequenzen, ganz klar. Die Angelkutter, die wir im Land laufen haben, sind hochattraktiv und das macht auch Freude, wenn begeisterte Anglerinnen und Angler nach Mecklenburg-Vorpommern kommen und eben nicht an andere Regionen Europas oder der Welt fahren. Das ist auch ein touristischer Effekt, den wir haben. Aber ich glaube auch, dass wir für diese Übergangszeit appellieren müssen, auch an die Angler, einen Beitrag zur Gesundung des Dorsches zu erreichen, um dann mit dieser Ressource wieder vernünftig umzugehen.
Ich finde, Mecklenburg-Vorpommern ist auch ohne Angeln ganz schön. Also man kann auch Urlaub machen.
Das ist
das
schönste Bundesland der Welt.
Das ist klar. Das sagen Sie bloß.
Also, aber nochmal, ich würde dem Minister da gerne zustimmen.
Das ist ja schön.
Wir sind uns da einig. Ich persönlich denke, dass die Angler eigentlich noch einen größeren Beitrag leisten müssten über 2 Jahre. Und ich will auch nochmal Ihre Idee aufgreifen, dass man eine Marke Ostseedorsch hier machen kann. Und zwar große Dorsche. Der Dorsch hier kann wachsen. Wir fangen immer noch einzelne Exemplare, die über 1 Meter, 1,20 Meter groß sind, hier in der Ostsee. Wir wissen auch, dass im Öresund ganz viele große Dorsche schwimmen. Das ist ja auch noch Teil der Ostsee da. Das kann man machen. Was man machen muss dazu ist, dass man die Fischereistrategie ändert. Man darf nicht mehr die Kleinen gleich fangen. Okay, im Augenblick können wir keine Großen fangen, weil es keine da sind in der Menge. Obwohl sie im Augenblick komischerweise in Ostsee hier sind. Also man müsste die Fang so umstellen, dass wir nicht bei 35 cm fischen. Wir waren schon mal bei 38. 90% der Weibchen laichen erst mit 42 cm ab. Okay, also das ist das erste Mal und die Erstlaicher sind nicht die guten. Es sind die großen alten Weibchen, die man nennt auch Boffs komischerweise, Big Old Fat Females. Das sind die, die am erfolgreichsten Nachwuchs produzieren. Und vor denen haben wir viel zu wenige. Also später anfangen, das kann man ja schrittweise machen. Im Augenblick sind keine da, aber schrittweise nach oben setzen, wann wir sie fangen. Das Optimale, die optimale Größe ist etwa so bei 70 Zentimeter. Und ich will noch einen Punkt dazu sagen. Die wiegen dann etwa 10 Kilo. Im Augenblick fangen wir die Dorsche, wenn sie 1 Kilo wiegen. Wenn unser Fang, die gleiche Fangmenge von den größeren stammen würde, müssten wir nur 1/10 so viel Fische umbringen.
Okay, dann fragen wir mal Kai-Arne Schmidt, ob das für ihn vorstellbar ist, was jetzt gerade zwischen Ihnen und dem Minister offensichtlich harmonisch abgesprochen worden ist oder zumindest ansatzweise harmonisch andiskutiert wurde.
Also rein theoretisch mag das ja alles möglich sein, nur am Ende des Tages entscheidet der Verbraucher und der Verbraucher soll ja den Fisch kaufen. Und ich kann Ihnen sagen, aus 30-jähriger Erfahrung, seitdem mache ich diesen Job, je größer der Fisch ist, umso schlechter ist er zu verkaufen, weil die liebe Hausfrau sagt, ich möchte 2 Filets, 3 Filets haben und nicht so ein 70 Zentimeter Lappen, der 5-mal durchgeschnitten worden ist. Also genau das Gegenteil wünscht der Verbraucher und am Ende des Tages entscheidet der Verbraucher, nämlich der entscheidet, kaufe ich oder kaufe ich nicht. Das hilft mir auch nicht, Riesentiere zu fangen, Riesendorsche. Ich kenne das Beispiel in der Nordsee Seelachs. Seelachs 1 ist im Filet nicht zu verkaufen, das geht nur zu Salzereien. Und dieser Salzfisch wird dann nach Portugal und Spanien verkauft, weil der zum Beispiel hier in Deutschland überhaupt nicht abgenommen wird.
Also, was macht denn aus Ihrer Sicht diesen Dorsch so beliebt bei den Verbrauchern? Also ich bin durchaus auch Fischesser, aber habe den Dorsch eigentlich so irgendwann mal, ist der aufgetaucht, da hieß es, ja, da ist ein ganz leckerer Fisch und dann hat man den gegessen. Was hat den plötzlich so beliebt gemacht?
Also erstmal finde ich gut, dass der Verbraucher erkennt, dass wir eine gewisse Regionalität haben. Also wir haben super Fische in der Nord- und Ostsee, genau vor unserer Küste. Da muss kein Fisch 2-mal um die Welt fliegen, um in Alaska gefangen zu werden, in China aufgetaucht zu werden, in China filetiert wird und dann geht er wieder zurück nach Europa. Also von daher ist es ein super frisches Produkt, wenn du die Fische hier kaufst und isst, die hier auch vor der Küste schwimmen. Und das merken wir mehr und mehr, dass die Regionalität doch mehr und mehr durchgreift und der Verbraucher sich schon überlegt, sag mal, wo kommt das Zeug eigentlich her? Und wie viele Kilometer hat der Fisch eigentlich schon hinter sich, bevor der bei mir auf dem Teller liegt?
Können Sie sich dann auch mit dieser Idee arrangieren, dass man so eine Art Label schafft, den Ostsee-Dorsch oder den Ostsee-Fisch? Es gibt ja ohnehin wohl viele Labels, wir haben das vorhin in der Umfrage ja auch gehört, bei denen man dann als Verbraucher hoffentlich überzeugt ist, dass man sagt, man hat da ein Produkt, was vor der eigenen Küste gefischt worden ist. Ist das für Sie eine Sache, wo wir so eine Art Brücke bauen zum Verbraucher, zu dem kritischen Verbraucher?
Wir wären sofort da dabei. Nur der Handel, der LEH, der muss das vielleicht mitmachen. Wir können anbieten, so viel wie wir wollen. Am Ende des Tages, entscheidet die Nachfrage. Und da habe ich auch so meine Erfahrung machen dürfen in den letzten Jahren. Das Thema Rückverfolgbarkeit. Wir sind zum Beispiel eine Firma, wir kleben auf jeden Karton kurz drauf, wo der Verbraucher genau erkennen kann, wann der Fisch wo von wem gefangen worden ist. Und ich kann Ihnen sagen, der Großhandel reißt das Etikett ab, damit der Verbraucher das nicht erfährt.
Eine andere Frage nochmal an Sie als Praktiker. Wir haben vorhin ja auch gehört, in anderen Bereichen sind sozusagen die Quoten wieder leicht angehoben worden. Ist das nicht eine Alternative, mehr auf Hering zu gehen oder mehr auf andere Fische zu gehen? Wir haben die Sprotte gehört.
Selbstverständlich ist das eine Alternative. Nur wir müssen, das hat Herr Fröse gerade gut erklärt, die Sprotte, wie gesagt, um 30%, das sind ja auch Riesensprünge. Also nochmal wieder, ich hinterfrage mich immer Wissenschaft. Soll ja einigermaßen hinkommen. Wir reden über 30% der Riesen, reden wir von zigtausenden von Tonnen, die mal eben mehr gefischt werden dürfen und mal weniger. Nur diese kleinen Boote, wir reden wie gesagt von 8 bis 15 Meter Boote, die können nicht quer durch die Ostsee fahren, die haben da gar keine Fahrerlaubnis. Das wäre so, als wenn du sagst, mit einem Mofa darfst du auf der Autobahn fahren. Das dürfen die gar nicht. Die können also gar nicht die Sprotte zum Beispiel befischen. Die müssen also, die sind sozusagen gebunden an der schleswig-holsteinischen und mecklenburgischen Küste, also sprich die westliche Ostsee. Die dürfen gar nicht in die östliche Ostsee rein. Da haben sie gar keine Erlaubnis für, gar keine Fahrterlaubnis. Also von daher ist das eine theoretische Alternative, aber praktisch findet die nicht statt.
Was mich noch interessieren würde, jetzt sind diese Quoten verabredet, sowohl für die Küstenfischer als natürlich auch für die Angler, die Herr Backhaus gerade angesprochen hat. Wer kontrolliert eigentlich jetzt diese Fangquoten, Till Backhaus? Gibt es da irgendwie Kontrolleure, die auf den einzelnen Kuttern mitfahren oder die an den Gewässern stehen und sagen, also gucken wir mal den Anglern über die Schulter?
Also da bin ich doch ziemlich stolz drauf, dass wir in unserem Bundesland da in den letzten Jahren doch erhebliche Kapazitäten aufgebaut haben, im Übrigen auch im Ehrenamt. Und ich kann hier nur mal eine Zahl nennen. Wir haben allein im letzten Jahr, 15, haben wir 32.162 Kontrollen gemacht. Das beginnt also tatsächlich in der Berufsfischerei, bei den Seekontrollen, aber auch die Anlandekontrollen, die durchgeführt werden, oder auch die Angler werden scharf kontrolliert. Also ich glaube, das wird eine Herausforderung, was wir jetzt dann zusätzlich an Kontrollen machen müssen, was die 5 Dorsche bei den Anglern anbetrifft oder das Einhalten der Quote. Da haben wir kein Problem. Herr Schmidt hat ja auch schon angedeutet und Herr Fröse weiß es auch. Mecklenburg-Vorpommern hat in all den Jahren seit der politischen Wende die Dorschquote nie abgefischt. Nicht einmal. Das heißt, wir sind nicht der Verursacher, das sind andere Regionen Europas. Und insofern müssen wir dann nach Alternativen weiter suchen.
Sind Sie eigentlich auch genervt als Minister von diesen EU-Regelungen, von denen Sie ja jetzt gerade doch deutlich abrücken, weil Sie sagen, naja, also eigentlich ist der Däne derjenige, der viel mehr fischt und wir werden da sozusagen in Mithaftung genommen?
Also ich bin ein glühender Europäer, ja. Aber das, was Europa manchmal veranstaltet, da kriegt man auch schon manchmal so seine Zweifel. Ich glaube auch, da gibt es eine Parallele zur Landwirtschaft. Dieses ganze Quotensystem, das ist aus meiner Sicht nicht auf Dauer zielführend, sondern wir brauchen eine langfristige Strategie. Die muss wissensbasiert sein, da müssen die Wissenschaftler ran. Sie müssen uns schon sagen, mit welchen Kapazitäten könnt ihr auf Dauer eine Fischerei, eine kleine, handwerklich angepasste Kutter- und Küstenfischerei erhalten. Und dann muss die aber auch stabil weiterfischen dürfen. Sonst, wie sollen wir denn junge Leute überzeugen, in diesen schweren, aber auch wunderschönen Beruf einzutreten vor dem Hintergrund. Und deswegen würde ich auch nach neuen Modellen suchen. Auch daran habe ich ja gearbeitet. Kann man nicht in ein Pachtsystem übergehen, ähnlich wie der Landwirtschaft. Wir brauchen auch mal neue Ideen und Quellen und vor allen Dingen wissensbasierte Grundlagen, wie wir diese Ressource auf der einen Seite schützen, aber sie auch nachhaltig bewirtschaften.
Kai-Arne Schmidt, Kutterfischezentrale in Cuxhaven. Fahren Sie morgen wieder raus?
Wenn das Wetter das zulässt, momentan haben wir schlechtes Wetter in der Ostsee, also es briest ein bisschen, also von daher könnte uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen, aber ansonsten fahren wir selbstverständlich wieder raus. Wir haben noch genügend Quote und die wollen wir natürlich versuchen abzufischen.
Aber nicht ganz so wie in den letzten Jahren.
Also ich gehe davon aus, dass das wieder ein paar Prozent überbleiben, davon mal abgesehen. Aber zum Thema Kontrolle nochmal, ich meine, das wird den meistens auch nicht bekannt sein, also in Schleswig-Holstein hat die Wasserschutzpolizei in 2014 über 5.200 Kontrollen durchgeführt, also Wasserschutz kontrolliert auch. Und die Fischmeister haben insgesamt 49.000 Kontrollen durchgeführt. Und wenn man sich dann vorstellt, dass da knapp 200 Betriebe Haupterwerb noch. Mhm. Dann können Sie sich mal das durchteilen, wie oft die kontrolliert werden. Und man muss auch berücksichtigen, Herr Fröse, ich glaube, Sie wissen das, die Angler fangen fast so viel wie die Berufsfischerei.
Ja.
Und so ein Angler mit einer Angel, also der fischt ja was, da muss ja noch Fisch da sein, sonst kann der ja mit der Angel nicht so viel Fische rausholen. Das sind ja auch ein paar tausend Tonnen.
Sind auch gute Menschen.
Was ich mitnehme aus der Sendung heute ist, dass Sie sich alle nochmal an einen Tisch setzen und möglichst dann doch zu einvernehmlichen Lösungen kommen. Sowohl die Wissenschaft als auch die Politik und natürlich erst recht diejenigen, die dann mit diesen Lösungen leben müssen, nämlich die Fischer. Frage nochmal, ganz kurze Antwort. Till Backhaus, morgen Fisch essen oder freitags nicht mehr so ein klassischer Fischtag?
Freitag gibt's Fisch.
Gut. Dr. Rainer Fröse, für Sie?
Ja, ich liebe Fisch. Im Augenblick esse ich allerdings Hering aus der Nordsee. Dem geht's gut.
Okay.
Und Kai Arne Schmidt. Geht's auch gut. Das wissen Sie.
Herr Schmidt, können Sie noch Fisch essen? Obwohl Sie ständig.
Selbstverständlich.
Okay.
Fisch macht Männer stark und Frauen schön.
Okay, mit dieser Weisheit gehen wir raus aus der Redezeit heute. Essen wir zu viel Fisch? Der Streit um die Fangquote. Unser Thema heute mit Till Backhaus, dem Minister für Landwirtschaft, Umwelt, Verbraucherschutz in Mecklenburg-Vorpommern. Mit Dr. Rainer Fröse, Meeresbiologe am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Und mit Kai Arne Schmidt, Geschäftsführer der Kutterfischzentrale in Cuxhaven. Redaktion der Sendung heute hatte Petra Lehnert. Morgen bei uns Logo, unser Wissenschaftsmagazin um 21.05 Uhr. Unter anderem mit dem Schwerpunktthema Krankheitserreger auf Weltreise. Das Thema morgen, Schwerpunktthema morgen in Logo, unserem Wissenschaftsmagazin von NDR Info. Wir vom Team der Redezeit heute wünschen Ihnen einen schönen Abend. Und bei uns geht es jetzt mit den Nachrichten weiter. Und danach gibt es Play Jazz heute mit Thomas Haag. Schönen Abend noch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.